Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern. Ich bin Elu Falkenberg und ich hoste diesen Podcast und ich habe es mir zur Mission gemacht, Eltern dabei zu unterstützen, in eine friedvolle und verständnisvolle und vor allem gleichberechtigte Elternschaft zu finden. Das ist auch heute noch keine Selbstverständlichkeit und mit vielen, vielen Herausforderungen und Hürden verbunden. Und eine Sache, die das Leben einer gleichberechtigten Elternschaft wirklich stark erschwert, ist, dass der Großteil von uns keine wirklichen positiven Vorbilder hat für das Leben einer gleichberechtigten Elternschaft. Die meisten von uns kommen doch aus Elternhäusern oder aus einem Umfeld, wo es einfach normal und gang und gäbe war, dass die Rollen klar verteilt waren, dass man als Mutter dafür verantwortlich war, Haus- und Care-Arbeit zu leisten, zumindest zum großen Teil, und als Vater eben verantwortlich dafür war, das Geld nach Hause zu bringen und zu Erwerbsarbeiten. Und das macht es einfach so herausfordernd, da auszubrechen und da wirklich seine Elternschaft mehr zu gestalten. Und wenn wir gerade bei diesem Thema Prägung sind, wie sind wir groß geworden, was haben wir gelernt, ja, was haben wir da so verinnerlicht als Norm, sage ich jetzt auch mal, sind wir einfach auch ganz schnell bei dem Thema, wie begleite ich denn jetzt heute meine Kinder? Wie kann ich denn jetzt heute meine Kinder befähigen, da ihr eigenes Leben mehr zu gestalten, mehr zu gucken, was möchte ich denn eigentlich wirklich, was sind meine Bedürfnisse, wie gehe ich vielleicht auch damit um, wenn ich meine Bedürfnisse nicht akut befriedigen kann. Und da sind wir beim Thema Begleitung, ne? Bindungsorientierte Begleitung, wenn man so möchte. Ich habe das jetzt mal rausgepickt, weil in meinen Augen das diesen Kreislauf so schön darstellt. Was meine ich genau mit Kreislauf? Damit meine ich, dass ein Großteil der Probleme und Herausforderungen, die wir heute in unseren Partnerschaften haben, darauf basieren, wie wir in unserer Kindheit begleitet worden sind. Also nicht nur in dem, was wir in unseren Eltern gesehen haben, wie unsere Eltern Partnerschaft oder Elternschaft gelebt haben, sondern auch, wie wir begleitet wurden, wie wir vermittelt bekommen haben, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen, wie wir artikulieren können, wenn uns etwas stört oder wenn wir was anderes brauchen, wie man sich richtig streitet. Das haben ganz viele von uns nicht wirklich vermittelt bekommen und auf keine förderliche Art und Weise gelernt oder gar nicht gelernt. Und aus dem Grund eben, weil das so ein Kreislauf ist und weil das alles miteinander zusammenhängt, weil wir als Eltern ja jetzt einfach die nächste Generation groß lieben oder groß begleiten, habe ich mir heute eine Expertin in den Podcast geholt, und zwar Daniela Klich. Daniela ist Expertin im Bereich bindungsorientierte Begleitung. Sie befähigt da auch ganz viele andere Eltern oder auch PädagogInnen und vermittelt, wie man auf eine positive, förderliche Art und Weise Kinder gleichwürdig und gewaltfrei begleitet. Und dabei ist mir ganz wichtig, dass es dabei nicht darum geht, immer einfach alle Bedürfnisse des Kindes zu erfüllen. Darüber sprechen wir auch in der Podcast-Folge ausgiebig. Das ist ja ganz schnell so assoziiert mit dem Thema bindungsorientierte Begleitung. Ja, dann darf das Kind einfach machen, was es will und kriegt alles in den Arsch geblasen. Das meint es nicht. Und es meint auch nicht, und das kommt auch oft oder wird auch oft assoziiert mit der bindungsorientierten Szene, ich darf meine eigene Wut nicht zeigen als Elternteil und ich muss meine Wut unter Kontrolle haben. Und in meinen Augen ist es das absolut nicht. Darüber sprechen wir auch in dieser Podcast-Folge. Insgesamt ist, finde ich, diese Podcast-Folge voll mit super wertvollen und hilfreichen und erkenntnisreichen Informationen. Hör aber jetzt einfach mal selber rein. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Los geht's! Liebe Daniela, ich freue mich total, dass du heute hier bist als meine Gesprächspartnerin in meinem Podcast. Und ich bin wahnsinnig gespannt auf die Themen, über die wir jetzt gleich sprechen. Ich glaube, da gibt es einige Sachen, wo wir so richtig tief gehen können und in so einen Gesprächsflow kommen werden. Aber bevor wir damit starten, erzähl doch gerne einmal was zu dir, zu deiner Mission. Wie sind so die Umstände bei dir? Leg mal gerne los.
Ja, danke dir. Also erstmal vielen Dank an dich, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig, dass ich heute mit dir über dieses Thema sprechen darf. Aber erstmal genau zu mir. Ich bin Daniela, bin Mama von 2 Kleinkindern und von Beruf Lehrerin und habe mich aber seit letztem Jahr selbstständig gemacht mit meinem Unternehmen mit Herz und Hirn. Und das ist quasi entstanden während meiner Elternzeit und während meiner ersten Schwangerschaft, dass ich mich eben mit bindungs- und bedürfnisorientierter Elternschaft auseinandergesetzt habe und angefangen habe, da zu recherchieren. Entgegen meiner Pläne, weil ich habe nämlich gesagt, ich bin nicht eine von diesen Lehrerinnen, die immer alles besser wissen will und sich ganz doll informiert. Und und dann habe ich eben doch hier und da mal was gehört und gelesen und fand das Wissen aus der Bindungsforschung einfach so unfassbar interessant und wissenswert einfach. Und gleichzeitig war es auch so, dass ich schon festgestellt habe, dass vieles von dem Wissen einfach für mich als Lehrerin während meines Studiums überhaupt nicht zur Verfügung gestellt wurde. Und auch für Erzieherinnen, mit denen ich befreundet bin oder die ich aus meiner Arbeit kenne, eben so wenig. Genau, und so ist es entstanden, dass ich jetzt eben seit einem guten Jahr Eltern und auch vor allem Pädagoginnen darin begleite, Kinder achtsam mit Wertschätzung auf Augenhöhe und Gleichwürdigkeit zu begleiten und gewaltfrei. Und also es ist für mich eine mega Herzensaufgabe und für mich ist es einfach unfassbar wichtig, das Wissen nicht nur weiterzugeben, sondern auch den Eltern und den Pädagoginnen, die ich begleite, auch zeigen, dass ich genauso struggle. Also ich sag immer, also bei mir wird zu Hause nicht geflötet den ganzen Tag. Also ich sag nicht immer, ach, könntest du nicht mal bitte? Und das ist nicht jeden Tag so bei mir, auch wenn es schön wäre. Also ehrliche Elternschaft finde ich einfach einen ganz wichtigen Aspekt oder ehrliche Pädagogik, genau.
Wenn du sagst, gerade bei uns zu Hause ist es auch nicht immer so, dass geflirtet wird oder dass alle, weiß ich nicht, sich nur friedvoll in den Armen liegen. Was genau macht denn das bindungsorientierte Begleiten für dich aus?
Also für mich macht aus, dass also gesehen zu werden, dass ich meinen Kindern das Gefühl gebe, ich sehe euch mit euren Bedürfnissen, mit euren unterschiedlichen Bedürfnissen. Gerade mit 2 Kleinkindern sind die ja dann doch manchmal dann konträr oder wollen sie halt beide das Gleiche, aber eben immer nur, also beide wollen komplett die Mama vereinnahmen zum Beispiel. Ja. Also dieses Sehen und gleichzeitig abwägen, okay, welches Bedürfnis wiegt gerade schwerer und gleichzeitig eben auch meine Bedürfnisse zu sehen und versuchen quasi zu leben und mir meine Bedürfnisse zu erfüllen. Ja, und dann sind wir schon in dem sogenannten Triangle, dann auch zu gucken, wie läuft es denn mit der Partnerschaft und die Bedürfnisse meines Mannes. Und wenn ich das schon so aufzähle, merkt man, das ist alles gar nicht so leicht, das alles unter einen Hut zu kriegen und da allen gerecht zu werden. Und mir ist schon selber auch klar immer wieder, dass es nicht darum geht, immer alle Bedürfnisse zu erfüllen. Und gleichzeitig finde ich es einfach wichtig zu sagen, das ist okay, wenn man da an seine Grenzen kommt und mal Tage hat, wo man eben weniger Bedürfnisse als sonst erfüllen kann und dann irgendwo mal irgendwas unter den Tisch fällt, wenn es am nächsten Tag dann vielleicht doch mal wieder kommuniziert wird und gesagt wird, hey, vielleicht habe ich heute ein bisschen mehr Kraft für die Partnerschaft oder was auch immer. dass es eben nicht geht, immer alles zu sehen und zu erfüllen, genau.
Was ich gerade noch mal gedacht habe, als du das erzählt hast, war, das ist, was es für mich bedeutet. Und ich würde auch sagen, ich begleite auch bedürfnisorientiert oder ich habe da schon auch einen Fokus drauf. Das ist wichtig für mich. Was in meinen Augen eine große Rolle spielt, ist, wie du sagst, nicht konsequent und permanent und bedingungslos die Bedürfnisse von meinen Kindern zum Beispiel immer zu erfüllen, sondern was für mich wichtig ist, ist zum einen die Bedürfnisse zu sehen und dann auch darauf reagieren zu können, welche Gefühle auch unbefriedigte Bedürfnisse auslösen bei meinen Kindern und dass diese Gefühle dann auch da sein dürfen. Also es
Genau.
ist nicht meine Aufgabe und ich kann es auch schlichtweg nicht. Ich habe 4 Kinder. Ich kann nicht andauernd alle Bedürfnisse meiner Kinder befriedigen. Es ist einfach nicht möglich. Erst recht nicht für einen Menschen und auch nicht für zwei Menschen. Und gleichzeitig versuche ich aber, und auch das gelingt mir nicht immer, aber ich versuche dann die Gefühle zu begleiten. Also wenn ich sage, nee, ich mache jetzt heute mal einen Alleintag mit Kind 2 und Kind 3 ist darüber traurig, dass ich dann diese Gefühle begleite. Das ist mir in dem Zusammenhang immer, also das ist wichtig für mich in diesem Zusammenhang. Was würdest du sagen, sind so die größten, ja, Struggle oder Hindernisse, Herausforderungen in diesem Bereich?
Also tatsächlich, um da nochmal kurz drauf einzugehen, ich bin da voll bei dir. Ich finde es mega gut, dass du das gerade nochmal erwähnt hast, weil also dieses alle Gefühle dürfen sein und es geht eben in der Bedürfnisorientierung nicht darum, Konflikte zu vermeiden und starke Gefühle zu vermeiden. Ich finde das so wichtig, das kann man gar nicht oft genug sagen. Mein Kinderbuch, das da nächstes Jahr zu rauskommt, alle Gefühle dürfen sein, geht eben genau darum, dass es okay ist, dass wir wütend sind. Und wir dürfen auch traurig darüber sein, dass Mama jetzt einen Exklusivtag mit einem anderen Kind verbringt. Genau. Also ich finde es unfassbar wichtig, die Gefühle zuzulassen und nicht abzusprechen oder eben. Also häufig höre ich dann auch, ja, wenn ich das und das mache, dann ist mein Kind halt traurig. Ja, okay, das darf traurig darüber sein. Und gleichzeitig hast du ja auch ein Bedürfnis, das du dir in dem Moment erfüllen willst. Also für mich tatsächlich ist es mittlerweile, fällt mir das relativ leicht, da, also gerade wenn ich jetzt sage, okay, ich erfülle mir jetzt ein Bedürfnis zum Beispiel nach einfach einer Pause. Ich brauche Ruhe. Und gehe für mich irgendwie in ein anderes Zimmer oder verlasse die Wohnung und weiß, meine Kinder sind sicher beim Papa oder bei wem auch immer, komme ich damit mittlerweile total gut klar, wenn ich jetzt höre, eines der Kinder weint noch, weil ich weiß, hey, ich habe es begleitet, ich war da und habe es erklärt und jetzt darf der Papa da sein und das ist für mich in Ordnung. Dieses Loslassen fällt vielen in meiner Erfahrung nach vielen Müttern schwer, dass sie dann sagen, ja, der Papa, der begleitet das Kind dann und der begleitet das Kind dann vielleicht nicht so, wie ich es tun würde. Und dann bin ich lieber da und dann begleite ich lieber die Tränen und dann mache ich halt doch nichts für mich. Irgendwann kommt die Phase dann schon und das finde ich dann schwierig, weil das ist halt genau das, was du dann sagst. Also meine Bedürfnisse, die fallen dann irgendwann unter den Tisch und ja, irgendwann ist es dann halt so weit, dass die Eltern irgendwie sagen, okay, das geht so nicht. Das geht so nicht weiter, das können wir so nicht weiterführen. Weil man es eben, wie du sagst, dieses zu 100% und konsequent durchführen, das macht keinen Sinn in so vielerlei Hinsicht und ist einfach auch nicht gesund.
Ja, da stecken jetzt so viele Sachen drin, auf die ich auch noch gerne eingehen möchte. Zwei Sachen, die ich jetzt gerade auswähle in meinem Kopf. Das eine ist, dass ich das schon auch oft höre, vor allem von Müttern, die sagen, mein in der Regel Partner begleitet unser Kind, unsere Kinder nicht so, wie das mein Standard oder meine Vorstellung ist. Deshalb mache ich es. Und da stecken wiederum, glaube ich, auch schon ganz viele Themen drin. Ich glaube, da stecken auch schon geschlechterspezifische Themen drin. Zum Beispiel, dass Männer tendenziell so geprägt sind, dass sie weniger Zugang zu ihren Gefühlen haben, weniger auch sich selber die Erlaubnis geben, ihre Gefühle da sein zu lassen, einfach aufgrund ja von geschlechterspezifischen Rollenstereotypen in unserer Gesellschaft. Und wenn man da selber einen versperrten Zugang oder keinen Zugang oder einen schlechten Zugang zu hat, dann ist es natürlich auch schwerer und herausfordernder, Emotionen und Gefühle beim Kind zu begleiten. So, ich glaube, das ist schon mal ein Riesenthema. Und dann sind wir wieder dabei, was finde ich auch dann oft wahnsinnig herausfordernd ist, dass ich so generell oft sage, so, wir dürfen da ein Stück weit, und ich schere das jetzt über einen Kamm, aber ein Stück weit dürfen wir Frauen die Männer da auch ein bisschen an die Hand nehmen und ein bisschen da auch begleiten. Und da kommen immer, da werden immer große Stimmen dann laut, und was sollen wir denn noch alles machen und so. Und ja, total, das ist eine Riesenaufgabe, und gleichzeitig sehe ich das auch einfach als Chance, dass wir ein Stück weit ja da so den Cycle breaken können. Wir können da Cyclebreakerinnen werden und dürfen da auch mit an die Hand nehmen. Das ist nicht bei allen Paaren so. Ich kenne auch viele Männer, die einen sehr guten Zugang zu ihren Gefühlen haben. Tendenziell einfach von unserer Prägung ist das aber so. Und das andere, also um das nochmal abzuschließen, ist, ich lade da mal sehr herzlich ein, dann den Partner mit zu befähigen, die Emotionen des Kindes zu begleiten. Und das dauert seine Zeit, aber sich da auch ein Stück weit verzichtbar selber zu machen, das ist, glaube ich, mega wichtig. Und das andere, was ich noch dazu sagen wollte, und dann gebe ich gerne an dich wieder ab, was du dazu sagst, ist bei dem Thema Gefühle oder auch starke Gefühle, unangenehme Gefühle begleiten bei unseren Kindern, was da uns ganz oft, glaube ich, im Weg steht, ist, dass wir einen Großteil dieser starken, unangenehmen Gefühle uns ja selber gar nicht erlauben. Mhm. Und dann sind wir ja so ein bisschen beim Thema Elternwut, was ja irgendwo ja ein Stück weit auch verpönt ist, auch in der bindungsorientierten Szene. Da kommen ja oft dann so Aussagen wie, man darf auf gar keinen Fall das Kind anschreien und das ist böse, so, das schwingt ja dann so mit. Was ist deine Erfahrung da so zum Thema Elternwut? Wie gehst du damit um?
Vielen Dank für die Frage. Ich finde das mit eines der wichtigsten Themen tatsächlich in der Bindungsorientierung. Mir fällt ein Reim ein, spontan, Elternwut tut gut. Ja. Also und zwar tut es gut, die zu leben und hinzuschauen, was steckt denn hinter meiner Wut. Also grundsätzlich, wie du gerade es angesprochen hast, der Zugang zu den Gefühlen. Dass sie gesagt, häufig ist es ja bei Männern so, dass sie einen weniger guten Zugang zu ihren Gefühlen haben. Und tatsächlich ist es ja eher so, dass sie die Schwäche auch gern ungern zeigen, also Traurigkeit und sowas. Also das ist ja schon eher so bei Männern. Wut und so ist ja bei Männern schon eher sowas, was sie auch stark wirken lässt, ja.
Akzeptierter und, auf jeden Fall.
Ja, ne? Genau. Ja. Also diese starke Gefühl, genau, deutlich akzeptierter als jetzt zum Beispiel weinen oder traurig sein.
Oder Angst.
Genau, aber ja, oder Angst haben, genau, ich habe Angst um mein Kind. Oh, was bist denn du für ein Weichei? Also ja. Schrecklich. Also das ist, es wäre schön, wenn wir da irgendwann mal weg von kommen, weil grundsätzlich sind alle Gefühle ja wichtig und ja, geben uns ja Hinweise. Und wenn wir jetzt mal bei dem Thema bleiben, Elternwut oder Eltern, also vor allem, wir nennen es ja häufig Elternwut. Also ich habe jetzt auch einen Kurs, der nennt sich Liebe deine Wut. Und dann habe ich auch so überlegt, okay, nenne ich den wirklich Liebe deine Wut oder nenne ich ihn Liebe deine Gefühle? Und habe halt lange hin und her überlegt. Aber es ist halt häufig, Wut ist einfach eines der stärksten Gefühle. Die hat Kraft und wir wissen, wie wir Wut äußern können und die ist halt einfach stärker als zum Beispiel Traurigkeit oder so, ja. Und häufig ist es halt einfach so, dass wir eigentlich zum Beispiel, wie du gerade sagst, Angst haben oder besorgt sind oder traurig sind über irgendwas. Und dann ist aber kommt da diese Wut und schiebt sich vor diese anderen Gefühle und ist halt das, was wir nach außen hin raustragen. Ja. Und ich hatte da auch wirklich Beratungen, auch mit Eltern, die gesagt haben, boah, ich werde so wütend, wenn mein Kind mich anschreit. Und letztens kam im Endeffekt raus, letztendlich, dass die Person traurig war. Die war einfach nur traurig, weil sie dieses Gefühl vom Angeschrienwerden aus ihrer eigenen Kindheit kennt.
Ja.
Und sich da so lange davor gesperrt hat. Und als ich mit ihr darüber gesprochen habe, das sind wirklich, da hat sie die Person angefangen zu weinen. Und das war für mich so ein Geschenk, weil ich gemerkt habe, hey, mal hinzugucken. Also wir schieben das ja dann häufig auch weg. Also Wut ist ja, also selbst wenn Wut so ein häufiges Gefühl ist es ja trotzdem verpönt. Vor allem eben leider wiederum bei Frauen.
Ja,
Die
ja.
sollen ja nicht laut sein und auch nicht aggressiv und am besten genau nicht auffallen. Und da ist Wut ja dann häufig eher so das unterdrückte Gefühl. Das darf ich auf gar keinen Fall zeigen. Und wie du sagst, ich darf mein Kind nicht anschreien. Und natürlich ist es nicht sinnvoll, das Kind anzuschreien. Es macht was mit dem Kind und es bringt uns nicht weiter. Und natürlich wollen wir das ja auch eigentlich nicht. Und gleichzeitig das als Chance zu sehen und zu sagen, hey, pass mal auf, es gibt immer wieder Situationen, die machen mich wütend. Lass mich doch da mal genauer hinschauen. Warum? Und auch auf der anderen Seite, also ich habe zum Beispiel auch Leute kennengelernt, die ich dann angesprochen habe und gesagt habe, hey, sag mal ganz ehrlich, du wirkst immer so ruhig und ausgeglichen. Fährst du denn nie aus der Haut? Und das waren dann Menschen, die gesagt haben, doch, aber nur allein, also nur wenn ich alleine bin oder zu Hause mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin.
Wie anstrengend.
Ja, und das habe ich schon so oft gehört, wo ich dachte, puh, also ich bin zwar vielleicht manchmal, habe sehr starke Gefühle und lebe die dann auch aus, aber ich lasse es wenigstens raus.
Ja.
Also, das, wie du sagst, das muss wirklich anstrengend sein. Also das, und dann habe ich halt auch mal so dahinter geschaut, warum ist es denn so bei den Menschen? Und die haben halt gesagt, ja, ich habe das halt vorgelebt bekommen. Nach draußen darf man das auf gar keinen Fall zeigen, seine Gefühle.
Ja, man muss sich unter Kontrolle haben und so,
Genau
ne?
das.
Ja, ich denke bei dem Thema halt auch immer, und das versuche ich auch meinen Kindern so zu vermitteln, auch wenn ich mich mal meinen Kindern gegenüber nicht so verhalten habe, wie ich das als meinen Standard sehen würde, versuche ich mich auch selber so ein bisschen ja, zu besänftigen, indem ich mir sage, ich kann ja meinen Kindern noch so oft sagen, Wut ist okay, du darfst wütend sein, wenn ich selber niemals Wut zeige und Wut lebe. Und meine Kinder sagen das auch, also wir haben so Kärtchen, sind eigentlich gar nicht explizit Emotionskärtchen, sondern ach, die sind so dazu da, dass man sich abends mal zusammen hinsetzt und das Kind darf eine Karte ziehen und dann steht da sowas drauf wie, wir sind ein Team oder von allen Kindern auf der Welt hätte ich immer dich gewählt oder irgendwie so. Und da gibt es eben auch eine Karte und da steht drauf, du darfst wütend sein. Und ich war letztens auch wütend wegen einer Sache und habe dann rumgemotzt und rumgemeckert und dann kam mein Sohn zu mir und hat mir diese Karte gebracht. Und dann dachte ich so, okay, also er hat, also ich fühlte mich in dem Moment auch einfach so gesehen und so
Wie
verstanden,
schön.
weil ich so gedacht habe, ja, ey, das ist wirklich angekommen. Und das versuche ich wirklich mir selbst immer zu sagen und auch meinen Kindern dann zu vermitteln. Ich bin auch ein Mensch und ich habe auch Gefühle und ich bin auch manchmal wütend und ich bin auch manchmal traurig und ich bin auch manchmal enttäuscht und frustriert und erschöpft und was auch immer. Das ist alles, diese Gefühle sind alle auch bei mir da und die zeige ich auch. Und das gibt dem Ganzen wieder so ein anderes. Es rückt es wieder in ein anderes Licht, finde ich. Das macht, weiß ich nicht, sowas wie ein Anschreien. Oder wenn man sich eben als Elternteil so verhalten hat, wie man das eigentlich nicht gerne möchte, das macht es damit nicht in Ordnung. Und gleichzeitig glaube ich, bringt es noch viel weniger was, noch viel, viel weniger, sich dann selbst zu beschämen. Und dann zu sagen, du böser, böser Mensch, du böse Mutter, du böser Vater, warst hier wieder wütend und das darfst du eigentlich nicht. Es bringt gar nichts, glaube ich.
Null, ja.
Genau, was empfiehlst du generell für einen Umgang mit dem Thema Wut? Also vor allem ja für Mütter, würde ich vermuten.
Also ich finde das, was du schon gesagt hast, so wichtig, dieses Vorleben. Also ich finde, wie du sagst, wie sollen sie es denn lernen? Also wir können das 50 Mal sagen, aber wenn die, also vor allem die Kinder, die sind ja so unfassbar sensibel. Also die meisten Kinder, denen kannst du nichts vormachen, ja. Und jetzt gerade zum Beispiel heute war ich am Nachmittag kurz genervt und habe dann den Raum verlassen. Und habe gesagt, boah, mir reicht das jetzt, ich gehe jetzt. Mein Mann war da bei den Kindern. Und ich habe gesagt, boah, ich kann jetzt nicht, ich brauche jetzt eine Pause. Und bin einfach wirklich rausgestürmt. Und habe dann im Nebenzimmer kurz ein paar Beruhigungsstrategien für mich gemacht. Einfach ein bisschen atmen und körperliche Dinge, Bewegung und sowas. Weil das in dem Moment noch so war, dass ich nicht super, super wütend war, sondern einfach genervt. Und wusste, okay, das hilft mir in dem Moment. Dann habe ich das gemacht. Bin dann wiedergekommen, dann hat mein Kind, das ältere Kind, gefragt, Mama, wo warst du? Und dann habe ich gesagt, ja, ich war gerade kurz genervt und hab mich um mich gekümmert und jetzt kann ich wieder für euch da sein. Ah ja, okay. Und das war dann total normal. Und also klar ist das auch wichtig, das vor dem Kind dann auch mal zu machen. Also nicht, sonst ist das ja auch wieder so ein, ich gehe in ein geschlossenes Zimmer, um mich zu beruhigen. Das darf man nicht sehen. Das ist ja auch nicht das, was wir vermitteln wollen. Also wenn ich alleine bin mit den Kindern und genervt bin, dann sage ich auch, ich brauche jetzt mal kurz eine Pause. Ich gehe jetzt in die Küche und trinke ein Glas Wasser oder ich atme mal kurz tief durch. Und also das gerade das ältere Kind, das versteht dann auch schon, wenn ich mal nichts sag und einfach mal nur tief durchatme, guckt mich schon so ganz kritisch an. Mama, Mama, bist du angry? Also wir erziehen ja zweisprachig und also das ist echt. Also sehr, sehr süß, wie feinfühlig die da einfach sind. Und ja, und dann auch, also das vorzuleben und für sich einfach Strategien parat zu haben, wo ich weiß, die helfen mir. Also da gibt's ja sämtliche Exit-Strategien. Und dann halt einfach, wenn ich das Gefühl habe, es gibt immer wieder gleiche Situationen, die immer wieder hochkommen und mich triggern beispielsweise oder die mich einfach aus welchen Gründen auch immer wütend machen. Es muss ja nicht mal ein Trigger sein, sondern einfach, dass mich einfach nervt, aus welchen Gründen auch immer, ja. Da einfach mal hinzugehen und mal wirklich zu analysieren, okay, woran liegt das? Weil also das ist halt das Wichtige, sich das klar zu machen, am Kind liegt es in der Regel nicht.
Ja.
Also das Kind verhält sich in der Regel entwicklungsgerecht und macht sein Ding und irgendwas in uns löst dieses Gefühl aus. Irgendein Bedürfnis, das bei uns unerfüllt ist oder irgendeine Erinnerung an irgendwas löst diesen Schmerz aus. Ja, und dann da hinzuschauen. Und da wären wir halt wieder bei dem Thema, das ist halt einfach Arbeit. Also als wir damals in Kontakt getreten sind, habe ich dir auch einfach gesagt, wie ich finde, also so wie ich es mache, ich finde es gut und ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, meine Kinder, als meine Kinder bindungsorientiert zu begleiten und auf Augenhöhe. Das ist für mich das einzig, also es fühlt sich für mich richtig an, ja. Und gleichzeitig zu sagen, hey, das ist anstrengend, weil es kostet einfach viel Kraft. Und da wären wir halt wieder bei dem Thema, was für Vorbilder hatte ich eigentlich eben? Und wenn ich eben gerade im Bezug auf Elternschaft leider nicht so gute also ich bin kein Fan von gut und schlecht, aber jetzt nicht die Vorbilder hatte, die ich jetzt quasi leben möchte, ja, dann ist bindungsorientierte Elternschaft täglich super, super, super viel Arbeit.
Ja.
Und einfach wirklich, also körperlich, psychisch, und das ist nicht zu unterschätzen. Und vor allem, also je mehr deine Erziehung weg war von dem, wie du sie jetzt leben möchtest, umso anstrengender ist es ja. Und umso mehr möchtest du oder gibt es da vielleicht eben auch aufzuarbeiten. Und also ich kann jetzt eben für mich sprechen, dass ich da schon sehr, sehr viel aufzuarbeiten habe. Und für mich ganz klar ist, dass ganz viel bei mir passiert ist, dass ich auf gar keinen Fall so jemals weitergeben möchte. Und was du vorher erwähnt hast, diese Scham, die wir ja haben, das ist ja, wenn wir dann eben auf diesen alten Weg dann mal doch wieder zurückgehen, den wir ja nicht wollen, aber weil wir einfach gestresst sind, wie schnell wir dann da sind auf diesem Weg der Selbstverurteilung und der Scham, anstatt mit sich selber ins Mitgefühl zu gehen. Das machen wir so selten. Weißt du, wir machen Koregulation und wir machen Empathie für unsere Kinder und machen Ja-Mantra, aber wer macht das denn für uns?
Ja.
Und das kann niemand anders machen als wir selber.
Ja. Und das finde ich so wichtig, das auch anzuerkennen und wirklich zu sehen, was da für eine wahnsinnige Arbeit drin steckt. Eine Persönlichkeitsarbeit ist das in meinen Augen. Und was du auch sagtest, es ist für uns so schwer, weil ich habe eben den Begriff schon in den Mund genommen. Wir durchbrechen den Zyklus, weil das ist ja das, was wir geben in der Regel das weiter mit so einem kleinen Twist, aber in der Regel geben wir das weiter, was wir auch erfahren haben, an Erziehung oder an Begleitung. Und um da auszusteigen, braucht es enorm viel Energie und viel Persönlichkeitsarbeit. Und was du sagtest mit den Vorbildern, wir hatten so wenig positive Vorbilder und da schlage ich jetzt mal den Bogen zur Elternschaft, weil das im Prinzip in meinen Augen alles auch miteinander verknüpft ist. Wir haben ja in den meisten Fällen auch keine wirklichen positiven Vorbilder für das Thema, friedvolle, gleichberechtigte Elternschaft. Und das macht es einfach, so wahnsinnig herausfordernd. Ich weiß nicht, vielleicht magst du einmal da deine Erfahrung zu teilen, wie das bei dir ist.
Du meinst Partnerschaft wahrscheinlich, oder?
Genau.
Oder ja, genau. Ja, also ich finde, wie du sagst, wir sind diese Cycle Breaker oder Cycle Breakerinnen und oder begeben uns eben auf diesem Pfad. Und ich beschreibe das in meinen Beratungen immer so und sage, stell dir vor, du willst von Stuttgart nach München und da gibt es die Autobahn und es geht schnell. Und du weißt den Weg und es ist ausgeschildert und der Weg ist gut befahren. So, und jetzt stellst du dir vor, du willst von Stuttgart nach München über irgendeinen Trampelpfad gehen. Der Weg ist komplett unerschlossen und du läufst durchs Maisfeld und machst dir da deinen Trampelpfad frei. So. Und das ist dann quasi die neue Elternschaft, die du quasi gehen möchtest, der Weg der Bindungsorientierung. Und immer wenn du eben im Stress verfällst, gehst du dann doch wieder schnell über die Autobahn. Und diesen Weg zu gehen, kostet, wie du sagst, Energie. Und dann, jetzt je nachdem, wie du es schon erwähnt hast, wenn du jetzt eine friedvolle Elternschaft vielleicht vorgelebt hast, weil deine Eltern dich auf Augenhöhe begleitet haben, dann hast du da ja vielleicht nicht so viel aufzuarbeiten. Wenn du aber das hast, plus zusätzlich eine Partnerschaft deiner Eltern vorgelebt bekommen hast, die eben genauso wenig auf Augenhöhe basiert ist und genauso wenig gleichwürdig war, dann hast du ja da nochmal eine Baustelle, sag ich mal. Das heißt, also tatsächlich ist das bei mir leider halt auch so, dass ich da nochmal eine Baustelle habe. Und
Was ja eigentlich der Standard ist. Also wir
genau.
kommen ja eigentlich alle in diese Baustelle, wenn wir nicht ganz aktiv dagegen arbeiten, weil das einfach ja gesellschaftlich so
Ja,
geleitet
richtig.
wird.
Ja, und wir sind halt einfach gerade wirklich endlich und zum Glück, aber in einem krassen Umschwung. Zwar geht das noch langsam und ja, ein bisschen, also sagen wir einfach mal langsam voran, aber wir sind in einem Wandel und nicht nur was Elternschaft angeht, sondern eben, wie du sagst, auch was Partnerschaft angeht. Gleichberechtigung, das ist noch nicht so lange irgendwie in allen Munden und vor allem ist es halt leider auch heute noch nicht in jeder Partnerschaft angekommen. Und das heißt, da kämpfen wir theoretisch ja nochmal an der Front.
Ja.
Und wenn wir jetzt in einer Partnerschaft leben, in der einer der Beteiligten überhaupt nicht einsieht, warum man da jetzt irgendwie über Gleichberechtigung reden sollte oder warum man jetzt irgendwie Kinder bindungsorientiert begleiten sollte oder warum jetzt Gewaltfreiheit notwendig ist, ja, dann hast du ja eine zusätzliche Baustelle, einen zusätzlichen Energieaufwand. Und also mir ist es so wichtig, das einfach zu erwähnen, dass wir wirklich gut mit unseren Kräften einfach oder mit unserer Energie haushalten und das auch ansprechen. Also ich bin da wirklich auch sehr ehrlich in meiner Partnerschaft und also wir sprechen ja von den Kindern häufig von diesen Kooperationsrucksäcken und sagen, so, wenn das Kind irgendwann mal genug kooperiert hat, dann kann es einfach nicht mehr und gibt es vielleicht einfach mal mehr Wutausbrüche, als es vielleicht irgendwann gäbe, wenn der Kooperationsrucksack noch voll wäre. Aber was ist denn mit unserem Rucksack? Also ganz ehrlich, bei mir ist es halt einfach teilweise so, dass ich am Nachmittag, also leer bin, also komplett leer. Und wenn dann mein Partner kommt und vielleicht auch einen anstrengenden Tag auf der Arbeit hatte, ganz ehrlich, also mein Mitgefühl hält sich dann halt einfach in Grenzen, weil ich einfach nicht mehr kann, weil einfach nicht mehr viel da ist, um zu sagen, oh, hattest du jetzt einen schweren Tag? Mensch, brauchst du jetzt mal eine Pause? Sorry, aber das ist nicht da. Also so gern ich das auch möchte, es geht nicht darum, dass ich es nicht will, es geht darum, dass ich es nicht kann. Und ich glaube, das anzuerkennen, dass man einfach an einem gewissen Punkt nicht mehr kann, das heißt nicht, dass man sich jetzt irgendwie anschreien soll, ja, und dann sagen soll, es ist jetzt wurscht, ich habe genug kooperiert heute, jetzt können wir uns anbrüllen. Darum geht es ja gar nicht, aber es geht einfach darum zu gucken, okay, inwieweit bin ich einfach auch bereit, oder wie verteile ich mir meine Energie über den Tag hinweg, sagen wir es so. Wie siehst du das denn?
Ja, ich habe gerade gedacht, ein Stück weit beißt sich da die Katze in den Schwanz, weil im klassischen Fall ist es ja so, der Partner kommt dann irgendwann nachmittags am frühen Abend von der Arbeit nach Hause. Ich bin als Mutter vollkommen K.O., weil Haus- und vor allem Care-Arbeit einfach wahnsinnig anstrengend ist. Und jetzt kommt aber noch dazu, dass ein Großteil dieser Care-Arbeit unsichtbar ist und nur ein Bruchteil davon überhaupt wertgeschätzt und gesehen wird. Und mein Partner in der Regel, wenn er hier in unserer Gesellschaft groß geworden ist, nicht weiß, wirklich nicht weiß, wie viel Last und wie anstrengend diese Care-Arbeit ist und nach Hause kommt. Und was dann ja eigentlich passieren muss, ist, beide fühlen sich nicht gesehen, weil der Partner war ja auch Erwerbsarbeiten und der hat im Zweifel auch einen anstrengenden Tag gehabt. Erwartet, bewusst oder unbewusst, wie auch immer, von der Partnerin irgendwie gesehen zu werden oder anerkannt zu werden, während die Partnerin auf der anderen Seite ja auch einfach vollkommen groggy ist und durch und Anerkennung erwartet. Wo sie aber keine Anerkennung bekommen kann, weil, und das ist nicht die Schuld des einzelnen Mannes, sondern das ist einfach die Prägung, in der wir groß geworden sind und unsere Gesellschaft, die die Care-Arbeit nicht wertschätzt. Wo soll denn da die Wertschätzung kommen, wenn ihm im klassischen heteronormativen Fall überhaupt nicht bewusst ist, wie anstrengend das ist? Und das ist, ja, glaube ich, in vielen Partnerschaften einfach ein wahnsinniger Teufelskreis. Und ich glaube, der Weg daraus führt einzig und allein daher, dass man versucht, wieder ein Team zu werden. Weil ganz oft ist man dann so sehr im Gegeneinander und der sieht mich nicht und der weiß ja nicht und dann räumt dann das Geschirr immer auf die Spülmaschine und so. Und der sieht doch, dass der Müll rausgebracht werden. Das sieht man doch. So und gleichzeitig kommt dann von der anderen Seite so, ja, es ist nicht so, dass ich im Büro sitze, so ein Däumchen drehe oder bei der Arbeit bin und da chille oder so. Es ist auch voll anstrengend. Ich bin da auch fremdbestimmt und so. Das sind ja so klassische Unterhaltungen, die man dann so führt. Und ich glaube wirklich, der Weg daraus ist zu erkennen, dass man eigentlich ein Team ist und dass der andere nicht, also dass diese Themen, die man in der Partnerschaft hat, dass das ein Symptom ist von unserer gesellschaftlichen Ungleichberechtigung und dass das nicht der Partner, die Partnerin ist, die irgendwie einen Knacks haben oder besonders böse sind oder einem was nicht gönnen oder einen nicht sehen wollen oder so, sondern dass das einfach gesellschaftlich bedingt so kommen muss und dass das wirklich viel Persönlichkeitsarbeit, viel Beziehungsarbeit bedeutet, um da rauszukommen und auch dann wieder aus dieser Partnerschaft auch wieder Kraft schöpfen zu können und nicht noch als Partnerschaft noch ein zusätzliches Ding zu haben, was einem Kraft nimmt.
Mhm.
Meine Gedanken gerade dazu. Ich weiß nicht. Wie siehst du das?
Ähnlich. Ich habe mich ja auch sehr viel in der gewaltfreien Kommunikation weitergebildet und da gibt es ja die Giraffensprache, die quasi von Herzen kommt und die Wolfsprache, wenn wir eben in unserer Wut sprechen und so, wie du sagst, diesen Vorwürfen. Und ja, also häufig ist es dann einfach so, dass diese Konflikte, die wir in der Partnerschaft führen, in dieser Wolfsprache geführt wird. Also in diesem du machst doch aber und nie siehst du und kannst du nicht mal. Und im Endeffekt, ich bin kein Fan davon, gewaltfreie Kommunikation oder Bedürfnisorientierung irgendwie so zu nehmen, als so, wenn ich das verwende, dann wird alles gut. Es geht ja im Endeffekt um die grundsätzliche Haltung. Also möchte ich meinem Partner, meiner Partnerin auf Augenhöhe und mit Wertschätzung begegnen oder nicht? Also wenn ich das nicht möchte, dann kann ich noch so viel lesen und mich weiterbilden. Es geht im Endeffekt um die Haltung, das wirklich zu wollen. Und wenn da beide wirklich an einem Strang ziehen und wirklich beide irgendwie auch in dem Moment, in dem die Gemüter nicht erhitzt sind, ruhig darüber sprechen können, dann wird das, also meiner Erfahrung nach, wird das, glaube ich, dann auch klar, worum es geht. Und genau darum, was du gerade gesagt hast, dieses Gesehenwerden. Und gleichzeitig ist es mir, also ich habe da auch sehr viele Diskussionen geführt in den letzten Jahren und habe jetzt für mich festgestellt, also gerade so dieses Bedürfnis nach Wertschätzung, gerade in der Elternschaft, die Person, die Care-Arbeit leistet, wie du sagst, das ist, also teilweise fühle ich mich echt so, wo ich denke, boah, warum ist jetzt niemand da, um zu sehen, was ich hier gerade an Wutanfällen begleitet habe oder wie ich Dinge super cool gelöst habe. Und habe da für mich wirklich die Strategie entwickelt, mir dieses Bedürfnis nach Wertschätzung selber zu geben. Also lustigerweise, gerade heute habe ich dazu ein Reel veröffentlicht, weil ich echt finde, also das ist was ich allen Elternteilen, die Hauptcare-Arbeit oder grundsätzlich Care-Arbeit leisten, mitgeben möchte. Dieses feier dich selbst für deine kleinen Erfolge. Feier dich selbst dafür, dass du dein Kind friedvoll ins Bett bringen kannst und dich nicht stresst, weil du weißt, die Elo wartet gerade auf dich mit der Podcast-Aufnahme und du bringst dein Kind gerade noch ins Bett. Feier dich dafür, dass du ruhig geblieben bist. Feier dich dafür, dass du dein Kind begleitet hast in seinen Gefühlen, weil du heute nach deinem anderen Kind gucken möchtest. Also dieses sich selber, dieses Bedürfnis nach Wertschätzung zu erfüllen, finde ich, das hört sich vielleicht so komisch an, auf den ersten Blick oder auf den ersten Hörer. Aber ich finde, das ist das einzig Wahre, weil im Endeffekt sind wir ja selber für die Bedürfnisse, für unsere eigenen Bedürfnisse zuständig. Wenn ich immer in dieser Erwartungshaltung bin, mein Partner oder meine Partnerin sieht ja nie, was ich hier mache, dann ist man ja auch wieder eine Vorwurfshaltung. Und das ist ja dann immer so dieses, du siehst ja nie, was ich hier alles mache, anstatt sich selber einfach dafür zu feiern. Und gleich, also das schließt das natürlich nicht aus, dass der Partner oder die Partnerin dann trotzdem das wertschätzt. Also darum geht es jetzt nicht, dass das nicht mehr notwendig ist. Aber es geht eben darum, dass man sich dass du dir in erster Linie quasi selber dieses Bedürfnis irgendwie erfüllen kannst und vielleicht auch solltest, wenn es dir wichtig ist. Also ich weiß nicht, macht das für dich Sinn, was ich.
Ja, ich glaube, ich würde das im ersten Schritt machen und im zweiten Schritt würde ich, glaube ich, schon einen Fokus darauf legen, trotzdem meinen Partner dafür zu sensibilisieren, was eigentlich alles in der Care-Arbeit steckt. Weil in der Regel, wie ich eben gesagt habe, in der Regel wissen die Männer es nicht. Die wissen es wirklich nicht. Das ist keine böse Absicht oder kein Vertrotteltsein oder so. Sie wissen es einfach nicht, wie viel da drin steckt. Und ich glaube, das ist deshalb wichtig, das in diesen zwei Schritten zu machen. Zuerst sich selber dafür zu feiern und anzuerkennen, was man eigentlich für einen krassen Job macht, wenn man viel Care-Arbeit übernimmt, wie krass das eigentlich ist. Und dann, wenn man sich dafür anerkennt und sich dieses Bedürfnis ein Stück weit zumindest selber erfüllt hat, dann aus einer Gefühlslage, die nicht erhitzt ist,
Genau.
den Partner oder das Umfeld dafür zu sensibilisieren, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Und dann kann man das hoffentlich auch noch mal eher machen, indem man es wirklich vermittelt und nicht in Vorwürfen spricht, weil es ist ja total logisch, dass wir schneller in Vorwürfen sprechen und in Wut, wenn wir selber gerade getriggert oder gereizt sind,
Genau.
oder was auch immer dann. Ich sage mal, wenn wir selber in so einem Alarmzustand sind, da kann ich noch so viel über gewaltfreie Kommunikation gehört haben. Das werde ich in diesem Moment nicht anwenden können.
Richtig.
Das ist einfach, dazu sind, haben wir von der Evolution noch nicht genug Update bekommen, in unserem Gehirn. Wenn, du dir jetzt vorstellst, wir sind mal in, sagen wir mal, in 50 Jahren, wie siehst du ja dann die Kinder von heute, die dann Erwachsene sind? Was hat sich durch die zunehmende bedürfnisorientierte, bindungsorientierte Begleitung verändert? Was passiert mit dieser Generation oder diesen Kindern?
Also ich hab da mal was drüber geschrieben, wo ich gesagt habe, ich hoffe, dass unsere Kinder, also es wird ja heute häufig von der bedürfnisorientierten Bubble gesprochen, in der wir uns ja da bewegen. Und ich hoffe, dass unsere Kinder irgendwann nicht mehr von einer Bubble reden müssen. Dass es irgendwann normal ist, Kinder so zu begleiten, wie es in der Bindungs- und Bedürfnisorientierung quasi bekannt ist oder also gewertschätzt wird. Das zum einen. Und zum anderen eben, dass der Schritt in Richtung Gleichberechtigung und Gleichwürdigkeit eben auch in der Partnerschaft hoffentlich einen deutlichen Schritt weiter ist, als wir es jetzt sind. Und wenn du jetzt fragst, in 50 Jahren war deine Frage, dann ist tatsächlich so, dass ich die Befürchtung habe, dass es da vielleicht ein bisschen weiter ist, aber leider noch nicht so weit, wie wir es uns vielleicht für unsere Kinder wünschen oder für die Generation danach. Ja, aber also meine Hoffnung ist, dass da einfach schon ein großer Schritt getan wurde und dass dieser Cycle gebrochen wurde und jetzt quasi ein neuer Zyklus beginnen kann oder ein neuer, es muss ja nicht mal ein Zyklus sein, vielleicht ist es ja auch gar nicht das, was wir wollen, vielleicht ist es ja einfach so, dass ein neuer Pfad gegangen wird. Genau, dass einfach was Neues beginnen kann mit dem, wie wir es jetzt quasi in die Bahnen lenken. Das würde ich mir sehr wünschen, genau.
Voll schön. Ich danke dir von Herzen für dieses tolle Gespräch. Ich fand es total anregend und total, ja, total spannend, mit dir zu sprechen. Ja, wo man dich findet, deine Kontaktdaten, das packe ich alles in die Shownotes für ja, weitere Kontakte oder Kontaktpunkte mit dir. Genau. Und ich würde sagen, wir bleiben weiter dran und arbeiten an dieser Vision von den Kindern von heute in 50 Jahren
Genau.
und den Kindeskindern. Genau. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir, liebe Elo. Danke dir.